Lieber Kollege Augstein, wenn ich hier so unter den Tisch gucke, an dem wir sitzen, haben Sie ja gar nicht Ihre Kniebundhosen und Ihre Seidenstrümpfe und die großen Goldschnallenschuhe an, mit denen ich Sie kürzlich gesehen habe.
Ich würde auch gerne unter den Tisch gucken.
Stopp, 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 hier guckt niemand unter den Tisch.
Unter meinen Tisch guckt hier keiner.
Solange meine Füße unter meinem Tisch sind, guckt niemand runter. Ja, machen Sie sich bloß drüber lustig. Ich stehe am Anfang einer großen Karriere als Schauspieler. Ich habe in den vergangenen Tagen in der Nähe von Wien gedreht. Ich durfte in einem Dokumentarfilm, der sich mit der Vertonung eines Gedichtzyklus befasst, den Dichter spielen. Ich war der Dichter Wilhelm Müller, der so Evergreens geschrieben hat, wie das Wandern ist des Müllers Lust. Das kennt jeder. Der aber vor allen Dingen die Vorlage für die schöne Müllerin von Franz Schubert geliefert hat. Und darum geht es in dem Film. Und
Wahnsinn.
Ich war sehr, sehr gut. Also ich war.
Aber Sie waren dann so in 1800, 1810, 1820er, 1830er.
Mit Locken. Und also so Locken und so Rüschenbluse und diesen Kniebundhosen und diesen weißen Strümpfen mit Schnallenschuhen. Und ich muss Ihnen sagen, ich sah sehr, sehr gut aus. Das steht mir sehr, sehr gut.
Und das war so, ich habe ein Foto gesehen, das mir zugespielt wurde. Grüße gehen raus an A.
Kann ich das bitte auch haben, das Foto? Einmal weiterleiten?
Ja, kriegst du gleich. Dieses Taubengrau zieht Ihnen ein bisschen die Gesichtsfarbe aus dem Gesicht. Taubengrau. Nein, mit so einem Plastron.
Romantisch.
Wer weiß, was ein Plastron ist, kann jetzt anrufen. Unter der 0100
200. Okay, Leute, wann kann man das sehen? Das müssen wir jetzt noch wissen, bevor wir in die richtige Folge hier einsteigen.
Hollywood. Hollywood. In Hollywood kann man das sehen.
Ich glaube, im ORF-Regionalprogramm, vielleicht Kärnten Süd vielleicht. Ich weiß jetzt auch nicht so.
Nein, das kommt in Dreisat und in Arte und so. Da kommen solche Filme jetzt mal ohne Witz. Dauert halt einen Moment, muss ja noch geschnitten werden. Apropos geschnitten.
Intro ab.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Mein Problem ist natürlich, lieber Kollege Blume, herzlich willkommen erstmal zu unserem kleinen intergalaktischen Podcast. Mein Problem ist, seitdem ich Schauspieler bin, kann ich mit diesen ganzen Dingen, mit denen wir uns hier beschäftigen, ich bin so weit weg davon. Es bedeutet mir eigentlich alles gar nichts mehr. Nur noch die Kunst, ja, also die Arbeit für die Kunst.
Die große
Kunst. Die große Kunst. War jetzt zum Beispiel 70 Tage Bundesregierung. Was bedeutet das? Interessiert Sie das oder nicht? Naja, man könnte jetzt sagen, es interessiert einen, weil der Bundeskanzler Merz ja selber beim Amtseintritt gesagt hat, man möge schon mal eine Zwischenbilanz ziehen, nicht nach 100 Tagen, so wie üblich, sondern bei ihm schon nach 70. Er hat nämlich gesagt, bis zum Sommer wird sich die Stimmung gedreht haben. Bei mir hat das nicht funktioniert.
Ja, damit hat er sich messbar gemacht, ein Stück weit auch angreifbar. Aber wir können vielleicht dann doch ein bisschen tiefer reingucken. Ja, 70 Tage, etwas mehr sogar, bis zur Sommerpause. Die Stimmung ist nicht gedreht. Sie ist ehrlich gesagt auch nicht schlechter geworden. Sie hat sich aber auch natürlich noch oder überhaupt nicht wirklich drastisch verbessert. Manche Aussichten in der Wirtschaft zumindest sind ein bisschen heller als zuvor. Aber das macht noch keinen Sommer, diese eine Schwalbe. Und trotzdem sind ja in den 70 Tagen 70 Gesetze und Gesetzesvorhaben, Veränderungen durch den Bundestag und dann auch, ich glaube, in weiten Teilen durch den Bundesrat gegangen. Und das ist jetzt schon gar nicht mal so wenig. Insbesondere, wenn man sich daran macht, an vielen Stellen ja vor allen Dingen Korrekturen vorzunehmen an dem von dem, was die Ampel hinterlassen hat.
Sind das wirklich 70 Gesetze? Das klingt wie so ein Schlager von Costa Cordalis so. Sieben Fässer Wein könnten dir nicht gefährlich sein. Entschuldigung, ich sage gleich, ich kann es irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. 70 Gesetze, potztausend. Ich hatte den Eindruck, es hat sich seit der Ampel, Sie erinnern sich alle noch an die Ampel, rot, grün, gelb, gar nicht so viel geändert. Ich finde, Merz klingt wie Scholz. Er hat nur in der Mitte oben ein ganz bisschen mehr Haare.
Also, Sie können ja alles Mögliche sagen, aber dass der anders klingt, anders im Bundestag redet als Scholz, das ist doch evident.
Sie meinen jetzt rhetorisch? alle schreiben immer, er sei so ein großer Rätor, ein Rätor. Ich habe das, konnte das jetzt nicht feststellen bei den Sachen, die ich mir angeguckt habe. Da fand ich ihn rhetorisch gar nicht so stark. Es ist vielleicht so, wie dann auch immer gesagt hat, er verstehe so viel von Wirtschaft und vielleicht stimmt das auch nicht. Es gibt ja Menschen, denen sozusagen ihr guter Ruf vorauseilt. Manchmal enteilt er ihnen auch. Vielleicht ist dieser Mann auch mit diesem Posten schlicht und ergreifend überfordert. Die Art und Weise jedenfalls, wie die Wahl der Verfassungsrichterin schiefgelaufen ist, spricht sehr stark für eine Überforderung des Kanzlers und seiner wichtigsten Mitarbeiter, möchte ich mal sagen.
Also der erste Tag, wir erinnern uns seiner Amtszeit, nämlich an dem Tag, an dem er ins Amt gewählt wurde, der war leider auch nicht so dolle und der letzte vor der Sommerpause war jetzt auch nicht so dolle, nämlich beide Male fehlte eine Mehrheit, von der man eigentlich fest geglaubt hatte, man habe sie damals am Anfang. Für die Kanzlerwahl, da musste er in den zweiten Wahlgang, man erinnere sich. Und jetzt für die Wahl einer SPD-vorgeschlagenen Richterin für das Bundesverfassungsgericht. Da ist zumindest in Teilen die CDU-CSU-Fraktion von der Fahne gegangen, hat eine Abmachung gebrochen, die sie zuvor namens ihrer Chefs selber getroffen hatte. Also alles unschön. Aber die heillose Hektik, auf diese zwei Punkte zu gucken und dazwischen das alles auszublenden, ist so ein so eine Überbetonung der B-Note. Also ich will das gar nicht kleinreden, so eine Mehrheit muss stehen. Das ist doch eine Frage des Vertrauens in einer Koalition. Das prägt auch die Zusammenarbeit in einer Koalition. Also das ist wichtig. Aber es überlagert alles andere. Also die Ampel war in Jahren ihres Bestehens, ihrer schleichenden dann irgendwann Zerrüttung, nicht in der Lage, die Zahl in der Migrationspolitik, die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten zu erhöhen. Zack, das haben die jetzt einfach gemacht. Und damit werden sie wahrscheinlich weiter die Zahl der Asylsuchenden beziehungsweise die Geschwindigkeit der Verfahren dieser Asylanträge deutlich verbessern.
Lieber Kollege Blome, 70 Gesetze, alles schön und gut, haben Sie eben gesagt.
Augstein, bleiben wir doch einmal bei der Sache.
Okay,
bleiben wir doch also einmal bei der Sache Migration. Das war offenkundig ja ein großer Treiber im Wahlkampf.
Aber Sie
sehen das AfD-Ergebnis. Jetzt passiert da was.
Nein.
Und wir reden über die Verfassungsrichterin.
Das ist wirklich... Ich finde es deshalb jetzt ein bisschen, also ich finde es von Ihnen unfair und von mir fast unwürdig, darauf jetzt einzugehen. Denn die Erfolge in Anführungsstrichen, ja, für mich sind es ja keine, weil, aber für Leute wie Sie oder Herrn Spahn oder Herrn Merz sind es ja Erfolge, wenn praktisch wir weniger Migration haben. Die rühren doch nicht von den Maßnahmen von Herrn Dobrindt, unserem neuen Innenminister, der einfach nur das deutsch-polnische Verhältnis noch weiter verschlechtert hat, wo man dachte, das geht schon gar nicht mehr, sondern die rühren doch von Maßnahmen, die an den Außengrenzen der EU schon vor längerer Zeit in die Wege geleitet wurden und die jetzt langsam hier Früchte tragen. Der Rückgang bei den Asylbewerberzahlen ist doch nicht auf die Tätigkeit der Regierung Merz zurückzuführen, sondern auf Entscheidungen, die lange vorher gefallen sind. Und so ist das nun mal, das kann man Merz auch gar nicht vorwerfen, das würde ich auch gar nicht tun. Deshalb ist es von Ihnen echt so hyperbillig, so zu tun, als sei das jetzt sein politisches Verdienst. Er erntet halt ab, was andere gesät hatten. So viel zur Migration. Aber wir können, finde ich, auch noch über die anderen Themen reden, die wichtig sind. Oder möchten Sie gerne noch bei der Migration bleiben, Herr Blume?
Naja, es sind diverse Dinge beschlossen worden, die zu diesen sinkenden Zahlen bereits ein bisschen, haben Sie völlig recht, einen Teil nur beigetragen haben. Aber je länger, je mehr einen größer werdenden Teil beitragen werden. Und der Kurswechsel, den die Ampel ja nie kommuniziert hat, weil sie nicht in der Lage war, das zu tun mit der Grünen Partei in ihren Reihen. Dieser Kurswechsel wird jetzt öffentlich zelebriert und öffentlich, wenn man so will, auch zum Markte getragen, in dem Sinne, er wird vermarktet,
ja,
damit die AfD, damit der AfD das Wasser abgegraben
genau.
wird. Die Ampel war unfähig, über ihre eigenen, in Anführungsstrichen, Erfolge in diesem Sinne in der Migrationspolitik zu sprechen, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte, das zu tun, was sie getan hat.
Herr Blume, es wird jetzt kommuniziert und man ist stolz darauf, arme Schweine in der Abschiebehaft den Rechtsbeistand zu verwehren, was vorher noch ging, was jetzt nicht mehr geht. Hurra, hurra. Und da würde ich sagen, wenn man darauf stolz ist, dann ist man auf dem Weg in die Arme der AfD schon einen ganzen Schritt nach vorne gekommen. Einfach sozusagen Rechtsprinzipien, auf die wir mal stolz waren, auszuhöhlen und darauf dann stolz zu sein, ist eine neue Form von Fortschritt. Nicht meine.
Naja, einen Instanzenzug zu verkürzen, also die Möglichkeit, immer wieder Rekurs und immer wieder Widerspruch einzulegen, in Verfahren, die langjährig erwiesen, zu 95 und mehr Prozent zu Ungunsten des Antragstellers ausgehen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Man könnte auch sagen, da haben Gruppen aus bestimmten Herkunftsländern das deutsche Rechtssystem einfach ausgenutzt, nur um möglichst lange bleiben zu können, damit dann irgendwann jemand sagt, und das ist häufig genug geschehen, jetzt seid ihr so lange da, jetzt könnt ihr gleich ganz bleiben.
Gut, andere
ja,
großen...
Wir redeten über die Frage, schafft diese Regierung, und wenn ja, wie schnell, das Gefühl von Wende. Das Gefühl von, die Stimmung wendet sich, zum Besseren hoffentlich, weil sich bestimmte auf bestimmten Politikfeldern quasi der Tanker Deutschland, der ja nicht auf einem Bierdeckel in 3 Tagen drehen kann, sich aber langsam aber sicher in eine andere, veränderte Richtung bewegt.
Lieber Kollege Blome, ich glaube nicht, dass die Zuzugszahlen in Migration das eigentliche Problem eines großen Teils der Deutschen wirklich sind. Ich glaube, es wird dazu gemacht. Es handelt sich um Symbolthemen, Symbolpolitik, populistische Verzerrung von Realitäten. Diesen Mechanismen können Sie mit tatsächlichen Änderungen des Geschehens an der Grenze gar nicht Herr werden. Sie selber waren es, der immer wieder gesagt hat, hier auch in unserer kleinen Sendung, das Problem mag ja gar nicht nur der Zuzug sein, sondern auch, wie man umgeht mit den Leuten, die hier sind. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ja, aber davon wird überhaupt ist gar nicht die Rede, sondern Herr Dobrindt ist stolz, wenn er irgendwie 3 arme Somalier irgendwie so über irgendeine Brücke bei Frankfurt-Oder zurückschickt, die dann von einem deutschen Gericht wieder reingeholt werden, weil Herr Dobrindt leider das irgendwie nicht gecheckt hat, in welcher Form von Rechtsstaat er sich hier befindet. Ich will damit nur sagen, es ist ein Rattenrennen. Das ist immer mein Argument gewesen bei der Migrationspolitik schon seit ganz langer Zeit. Es ist ein Rattenrennen, das bergab in den Keller führt und das am Schluss nur die AfD gewinnen kann. Und Merz hat den großen Fehler gemacht, sich darauf einzulassen. Und Sie kommen mir jetzt hier und sagen, es sind große Erfolge. Das wird die Leute nicht interessieren, es wird sie nicht erreichen. Deshalb ist übrigens auch die Stimmung, ja, darum ging es ja hier am Anfang, Merz hat gesagt, die Stimmung wird zum Sommer besser. Die Stimmung hat sich halt kein Deut verändert. Ja, kein Wunder, weil mit Symbolpolitik die Realität der Menschen eben nicht berührt wird.
Augstein, können wir uns vielleicht darauf einigen, 70 Tage ist ein bisschen früh, über diese Regierung Lorbeer und Rosenblätter auszustreuen oder aber über ihr den Stab zu brechen. Das ist einfach zu früh, das kann doch nichts werden. Diese Atemlosigkeit ist, glaube ich, Teil des Problems.
Das war doch seine Idee, es war doch Merz selber, der das gesagt hat, das ist doch nicht meine Idee. Das ist ganz kurz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Bundeskanzler sagt, messen Sie mich im Sommer. Jetzt messen wir ihn im Sommer, dann kommt der Kollege Blome, Klammer auf, dem Bundeskanzler politisch nicht ganz fernstehend, Klammer zu, und sagt, nein, ist doch viel zu früh, wir können ihn nicht im Sommer messen. Das dürfen wir wirklich nicht machen.
Sie können,
findet den Fehler.
Sie können dem Bundeskanzler vorwerfen, dass er eine irrige, unkluge Ankündigung gemacht hat, die ihm jetzt auf die Füße fällt.
Ja.
Aber zugleich...
Er ist ja nur der Bundeskanzler, was soll's.
Zugleich kann ich aber sagen, es war sowieso faktisch unmöglich. Also, dass die Stimmung sich jetzt noch nicht gedreht hat, ist kein Beweis dafür, dass es nicht funktionieren könnte. Es ist nur ein Beweis dafür, dass Friedrich Merz diese Ankündigung besser nicht gemacht hätte. Verstehen Sie, was der Unterschied ist? Das ist ein großer Unterschied.
Ja, ich verstehe den Unterschied.
Denn die entscheidende Sache kommt
doch... Er hat halt ein lockeres Mundwerk, der Friedrich. Ihm gehen manchmal die Worte ein bisschen durch. Er hat sich halt nicht so richtig gut unter Kontrolle.
Jetzt sprechen Sie, als hätten Sie Kniebundhosen an und trügen Seidenstrümpfe.
Ja, der Friedrich, der war ein arger Wüterich.
So.
Ja.
Die großen Klopfer kommen ja noch und dann wird man sehen, aus welchem Holz diese Regierung ist, beziehungsweise auch der Zusammenhalt dieser Regierung ist, wenn es dann nämlich um eine Sozialstaatsreform geht und die Pflegekasse, die blank ist oder leer ist. Und vor allen Dingen um die Frage, wie kriegen wir eigentlich in diesem Land Wachstum wieder hin? Denn das Wachstum hat uns bislang die letzten 10, 15 Jahre immer aus einen Krisen herausgeführt und auch aus den Finanzproblemen dann oftmals herausgeführt. Oder hängen wir am Ende des Jahres bei deutlich über 3 Millionen Arbeitslosen. Über 3 Millionen Arbeitslosen.
Ja, ich glaube, dass diese Regierung, Sie erinnern sich vielleicht, dass wir vor geraumer Zeit einmal mit unserem kleinen Auto hier durch das schöne Berlin gefahren sind und ich Ihnen prophezeit und prognostiziert habe, dass diese Regierung vielleicht sogar nicht mal so lange hält wie die Ampel. Wir beide fanden das damals eine kühne Voraussagung. Ich selber dachte, na gut, hoffentlich gucken uns nicht so viele Leute zu, weil wer weiß, ob das jetzt stimmt. Inzwischen muss ich sagen, es könnte sogar sein, dass ich recht gehabt habe, weil die in einer Art und Weise unkoordiniert und unproduktiv zusammenarbeiten, wer weiß, das fliegt denen vielleicht tatsächlich noch schneller um die Ohren, als ich gedacht hätte.
Gut, Augstein, Sie spielen an, nicht zu Unrecht, auf die gescheiterte Wahl von Frau Borsius-Gersdorf, die eigentlich von der SPD vorgeschlagen, von einem Gremium des Bundestages, wo auch die CDU dabei war, mehrheitlich akzeptierte Verfassungsrichterinskandidatin nicht zur Wahl antreten konnte, weil die CDU das dann plötzlich mit einer Notbremsenaktion gestoppt hat. Und dabei natürlich echt Vertrauen verbrannt hat. Vertrauen in ihre eigene Handlungs- und Führungsfähigkeit und natürlich Vertrauen auf der Seite der SPD. Die dachten, sie hätten eine Absprache mit ihrem Koalitionspartner und die hatten sie auch. Und dann hat die CDU-CSU-Fraktionsführung in diesem speziellen Fall und in Wahrheit auch ein bisschen der Bundeskanzler einfach nicht liefern können. Zu spät gesehen, nicht früh genug ernst genommen, was es da an Widerständen gab, die im Einzelnen vielleicht sogar verstehbar, wenn auch gleich widerlegbar mir zu sein scheinen. Aber dann ist das Kind jetzt einmal in den Brunnen geflogen. Nur glauben Sie, dass das bei dem Ernst der Lage geeignet ist, die komplette weitere Regierungsarbeit zu überschatten? Das interessiert da draußen, da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen, vergleichsweise wenig Leute. Zumindest der konkrete Fall. Niemand hätte nennen können, welche drei Kandidaten da aufgerufen werden, bis zu dem Tag, wo das Dach wegflog, weil die CDU-CSU in Teilen die Nerven verloren hat.
Ich glaube nicht, dass die Regierung daran zerbricht. Ich glaube nicht mal, dass es die Leute draußen im Land besonders interessiert oder auch nur interessieren müsste oder sollte. Aber es hinterlässt natürlich Spuren in diesem Koalitionsgefüge. Es hinterlässt natürlich Spuren, was das gegenseitige Vertrauen angeht. Und wenn wir uns an die jüngsten Erfahrungen erinnern mit der Ampel, dann scheint das doch der eigentliche Kitt zu sein, der so eine Regierung zusammenhält. Das scheint das eigentliche Geheimnis einer mehr oder weniger erfolgreichen Zusammenarbeit dieser Parteien und Partner zu sein, Vertrauen. Und wenn man nicht mehr darauf vertrauen kann, dass ein Wort ein Wort ist, und wenn man dem Fraktionsvorsitzenden nicht vertrauen kann, dass er seine Leute dann auch hinter dieses Wort stellen kann, weiß ich nicht. Wer weiß, wann, was dann das nächste Mal passiert. Ganz abgesehen davon, dass hier natürlich diese Frau beschädigt wurde, die das ganz offensichtlich nicht verdient. Ich nehme mal an, die kann das verkraften, weil es wird sie in ihrem weiteren Lebensweg hoffentlich nicht beschweren. Aber die Institution Verfassungsgericht ist natürlich beschädigt worden. Doch, na klar. Und das Verfassungsgericht ist wirklich eine der wichtigsten, man könnte heute fast sagen, die wichtigste Säule, auf der das hier alles steht. Und die CDU hat das Verfassungsgericht gezogen in den Strudel eines trumpistischen Kulturkampfes, angetrieben von rechten Hetzmedien, vom Internet und von vollkommen irrsinnigen Mail-Kampagnen. Darüber reden wir sicherlich gleich noch. Das ist doch das eigentliche Problem, dass man gesehen hat, wie anfällig die CDU ist für Trumpisten.
Hey, jetzt müssen Sie mal sich entscheiden, was jetzt das eigentliche Problem ist. Die sind jetzt beim vierten eigentlichen Problem. Was denn nun?
Alles, was ich sage, ist das eigentliche Problem.
Also was mir wirklich auf den Zünder geht, ist die Leichtfertigkeit, mit der jetzt auch Sie sagen, das Verfassungsgericht ist beschädigt. Nichts ist beschädigt. Dann haben die Grünen in einem Volltremolo, dass einem die Ohren klingelten, in der Bundestagsdebatte und später bis heute gesagt, die Demokratie in Deutschland ist beschädigt, weil dieser Wahlgang gescheitert ist beziehungsweise gar nicht stattgefunden hat. Geht's noch? Wie schnell wollen wir denn unseren eigenen Institutionen, die wir so wichtig finden wie das Verfassungsgericht oder gar die Demokratie, attestieren, dass sie nichts aushalten können? Das ist doch ein grotesker Widerspruch in sich. Die am lautesten schreien, was da schiefgelaufen ist und wie wichtig und groß das Verfassungsgericht ist oder gar die Demokratie, sind bereit, gleichzeitig zu attestieren, nur um ihre eigene Bedeutung und die Bedeutung ihres eigenen Arguments und ihrer eigenen Warnung zu unterstreichen, zu behaupten, da ginge etwas nachhaltig kaputt, das geht mir wirklich auf den Zünder. Sie haben in einem Punkt recht, in der CDU frisst sich der Virus von Kulturkampf langsam aber sicher in die Fraktion oder in die, wie soll man sagen, oberen Etagen der Partei. Also insbesondere in die Bundestagsfraktion, das ist ja schon eine ziemlich hohe Etage in der Partei. Denn der Kernvorgang ist ja, da waren Leute nicht mehr bereit, einen Kompromiss zu machen. Natürlich sind bestimmte Auffassungen, Rechtsauslegungen, wie soll man sagen, juristische Positionen dieser Frau eine Zumutung für Leute, die christlich sehr tief geprägt, anders auf werdendes Leben schauen als diese Frau. Das ist eine Zumutung. Und früher war man in der Lage, diese Zumutung zu ertragen, im Wege eines Kompromisses, weil die andere Seite ja auch eine Zumutung erträgt, wenn ein konservativer Richter, sage ich mal, eher konservativ eingestellter Richter, von der SPD mitgewählt wurde oder jetzt mitgewählt werden wird. Und das ist der Vorgang. Teile der CDU-CSU-Fraktion sind nicht mehr oder waren in diesem Moment nicht mehr willens, einen Kompromiss einzugehen, den ihre Führung als Profi und als gute Demokraten selbstverständlich einzugehen bereit waren.
Lieber Kollege Blome, was Sie eben gesagt haben, findet meine vollumfängliche Zustimmung, möchte ich mal sagen. Sie haben allerdings gesagt, der Virus, soweit ich mich aus der Corona-Zeit erinnere, heißt es das Virus, das nur noch mal zur Erinnerung. Aber ja, es ist wie eine Krankheit. Ich bin immer mit diesen biologistischen Metaphern so ein bisschen vorsichtig. Aber es ist wie eine Krankheit und was aus Amerika hier rüberkommt, ist wie eine Ansteckung. Denn vernünftig ist es ja nicht. Es nützt Ihnen ja auch selber in Wahrheit nichts. Es ist ja nicht so, dass Sie dadurch irgendwelchen Machtoptionen näher kommen oder irgendwie Ihre Interessen besser durchsetzen können. Sondern im Gegenteil, es erzeugt ja Chaos. Es ist sozusagen das Chaos-Virus. Das Kulturkampf-Virus ist das Chaos-Virus, weil es die liberalen Demokratien von innen heraus kaputt macht und auch gar nicht mehr handlungsfähig macht. Das ist ein ganz merkwürdiger, paradoxer Prozess. Warum das in der CDU jetzt greift, sozusagen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich vermute, in meinem alten Kulturpessimismus, es hat viel mit dem Internet zu tun, denn die Rolle von Twitter /X ist groß, die Rolle von rechten Fringe-Medien ist viel größer, als man denkt, die Rolle von Mail-Kampagnen, tausende von gleichlautenden Mails, die an die Abgeordneten geschickt werden.
Aber das ist ja nichts Neues, also Letzteres. Ist nichts Neues. In dem Konzert, das Sie jetzt aufgezogen haben, sind die, ich sag mal, AfD-Vorfeldportale oder einfach nur die Rechtsaußenportale, die diesen Kulturkampf führen wollen, weil er ihr Elixier ist, auch ihre, wenn man so will, Verkaufsmarke ist, die sind ja wirklich neu. Das ist neu. Aber Massenmails, Kettenbriefe und sowas, von der katholischen Kirche möglicherweise füglich organisiert, Predigten von der Kanzel herab, das geht so nicht. Das alles gab es ja schon. Und trotzdem war die CDU, die ja damals mindestens so rechts war vor 20 Jahren wie heute, weniger anfällig. Wie erklären wir uns das?
Ehrlich gesagt habe ich keine Antwort. Ich muss gestehen, es ist eine Frage, über die ich lange nachdenke. Ich habe keine Antwort, warum eigentlich die Leute, die sich für die Mitte halten und die immer sagen, wir müssen die Mitte hochhalten, weil sie gegen die Extreme und so weiter, bla bla bla, aus sich selber heraus sozusagen sich radikalisieren, kann ich Ihnen nicht sagen. Letztlich müssten Sie sich das selber fragen, das meine ich jetzt ohne Häme und ohne Sarkasmus, denn das sind im Prinzip Ihre Leute, das ist sozusagen Ihr Umfeld, das sind Leute, die Sie sowieso immer schon besser verstanden haben als ich.
Nun, die Mitte ist kein fester Ort, das wäre noch schöner. Die Mitte hat sich verschoben in Richtung links über viele Jahre. Dinge, die früher vor 20 Jahren, 25 Jahren als links außen gegolten hätten, würde man heute eher in die linke Mitte stecken. Also da hat sich was verschoben in die eine Richtung und jetzt kommt es ein Stück zurück. Das finde ich ja, habe ich schon 100-mal gesagt, eher normal. Jetzt kommt das Pendel halt ein Stückel auch mal wieder in die andere Richtung. Das muss ja nichts automatisch deswegen Falsches sein. Nur weil es nicht mehr noch weiter nach links geht, sondern ein Stück zurückkommt, kann es ja schon okay sein. Aber hier geht es ja weniger um eine politische Ortsbestimmung als um die Verneinung, die Ablehnung des zentralen Mechanismus der, wie soll man sagen, Entscheidungsfindung, der Steuerung dieses Landes. Und dieser zentrale Mechanismus heißt Kompromiss. In einem Mehrparteiensystem ist Kulturkampf tödlich, kann gar nicht funktionieren, weil sie nie gewinnen können, weil sie immer, wenn sie anfangen zu regieren, Kompromisse machen müssen. Und Kulturkampf ist ja das Gegenteil von Kompromiss. Will keinen Kompromiss, kann keinen Kompromiss wollen, sonst wäre es kein Kulturkampf. Also, warum sind diese Leute jetzt bereit, den zentralen Mechanismus, von dem sie alle leben, wenn sie regieren wollen, zu beschädigen?
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, in Amerika sieht man ja, dass das Trump-Lager hat ja durch die Aufkündigung des Kompromisses das Land erobert und regiert jetzt ja durch, von oben nach unten.
Weil das System es hergibt, das meinte ich ja. In einem Mehrparteiensystem wird es ohne Kompromiss niemals gehen können, außer sie schaffen dieses System ab. Und wenn Kulturkampf diesen Kompromiss kaputt macht, das die ganze Idee von Kompromiss kaputt macht, dann können sie als eine Partei, die regieren will, Kulturkampf nicht wollen können.
Gut, eine Partei will das ganz offensichtlich, das ist die AfD. Und wie ich jetzt gelesen habe, gibt es ein Strategiepapier der AfD, Einleitung des Strategieprozesses. Mit der Ausarbeitung des Konzeptes ist Beatrix von Storch beauftragt worden. Wer Beatrix von Storch kennt, würde vielleicht mir zustimmen, es wäre nicht die allererste bei der AfD, die mir eingefallen wäre, um ein Strategiepapier auszuarbeiten. Aber manchmal unterschätzt man die Leute eben auch von Ferne, wenn man sie nicht so gut kennt. Und offensichtlich kennt sie viele Leute in Amerika, die ihr dabei geholfen haben, denn eigentlich ist es ein 1:1 Trumpisten-MAGA-Strategie, die darauf hinausläuft, die CDU erst zu spalten und sie dann zu zerstören und sie dann zu ersetzen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass mit diesen Maßnahmen da, die ja von AfD-freundlichen Seiten befördert wurden, nicht was diese Richterin angeht, dass sie damit ein großes Stück nach vorne gekommen sind. Das nicht. Aber ich finde, man sieht, dass es funktionieren kann. Das ist ein kleines Schrittchen, zumindest in diese Richtung, hat Deutschland schon gemacht. Getrieben von einem Strategiepapier von Beatrix von Storch. Wer hätte das gedacht?
Naja, es ist so wie ein Wetterleuchten. Ja, da haben Sie schon recht. Das ist für sich genommen, glaube ich, ein total heilbarer Vorgang. Also man wird eine Richterin, einen Richter finden. Womöglich wird man auch einen Weg finden, diese Richterin ins Amt zu bringen. Und das Verfassungsgericht, wie gesagt, funktioniert sowieso mit oder ohne diese Frau genauso gut wie vorher. Aber als Wetterleuchten, was kommt da auf uns zu in Form von Kulturkampf, wenn Sie gesehen haben, wie die Rechten, Rechtsaußen, wie auch immer zu nennenden Portale gejubelt haben und sich als Gegenöffentlichkeit gefeiert haben, ihren zentralen historischen Sieg gefeiert haben, weil es ihnen geglückt ist, dieses normale Verfahren in Anführungsstrichen zu torpedieren, dann kann einem tatsächlich vor dem Drehbuch nicht Angst und Bange werden, aber man muss sagen, eine erste Etappe hat sich tatsächlich erfüllt.
Ich glaube, das, was da passiert ist um Frau Brosius-Gersdorf, ist ein Krisenzeichen auch des Systems, weil es versucht, nach Regeln weiterzulaufen, die aus einer Zeit stammen, die lange her ist und die unter Bedingungen entstanden sind, die jetzt nicht mehr bestehen. Ja, da hat mich drauf, ich will mich jetzt gar nicht mit fremden Federn schmücken fremder Leute Kniebundhosen oder Samtstrümpfen. Patrick Bahlers in der FAZ hat einen wirklich echt bemerkenswerten Artikel geschrieben über diese Brosius-Gersdorf-Debatte noch bevor sie so eskaliert war und hat gesagt, es sei ja schon ein Problem, dass die SPD überhaupt beansprucht, zwei von diesen drei frei werdenden Stellen zu besetzen, weil die SPD verhalte sich immer noch so, als sei sie eigentlich eine große Volkspartei und könne zusammen mit der CDU die wesentlichen Regler sozusagen in diesem Staat hier bedienen. Das ist aber eigentlich nicht mehr der Fall. Das heißt, das Problem ist, dass dieses Land beruht auf einer bestimmten Vorstellung eines politischen Systems, was aber schon ganz lange Zeit eigentlich nicht mehr gibt und jetzt spätestens mit der letzten Wahl endgültig sozusagen einfach ausgelöscht wurde. Um es mal kurz zu machen, man müsste, glaube ich, darüber nachdenken, auf eine neue Art und Weise, wie dieses Gericht zum Beispiel zusammengesetzt wird. Ob es da überhaupt noch diese Idee gibt, zu einer bestellten Konservativen, einer bestellten nicht, irgendwie so. Man braucht, glaube ich, ein neues Verfahren.
Ich glaube nicht, dass man sich darauf wird einigen können. Das Verfahren ist auch nicht so doof, weil es ja nicht darum geht, dass in irgendeinem Rhythmus die Parteien vorschlagen können, sondern dieses Gericht hat eine gewisse Zusammensetzung und ein Richter, eine Richterin, die in Anführung als konservativ oder als liberal oder als was auch immer links gilt, wird durch eine eben solche ersetzt. So kommt es ja nur zustande, dass die SPD plötzlich auf den Schlag zwei, hä, wieso denn jetzt zwei?
Ja, aber es ist eine Perpetuierung, Leute, ist eine Perpetuierung des Einflusses der SPD, der aber so im Land gar nicht mehr vorhanden ist.
Naja, es ist die Perpetuierung ein bestimmtes Meinungsspektrum, das sich in der Bevölkerung wiederfindet, abzubilden. Das ist ja nicht SPD-getreu, sondern da geht es um Leute von links der Mitte. Und die linke Mitte ist, naja,
Und für die linke Mitte spricht die SPD oder was? Was
ist das? Naja, mal kann die SPD das machen, mal kann die Grünen das machen. Und die FDP hat auch noch zumindest noch ein Vorschlagsrecht, wenngleich sie jetzt aus dem Bundestag gefallen ist. Da wird ja interessant, was machen wir eigentlich mit deren Vorschlagsrecht? Also wenn die mal wieder in Anführungsstrichen dran sind, weil die entsprechende Farbeverortung eines Richters mit diesem Richter in Pension geht und dann also nachbesetzt werden soll. Was passiert eigentlich dann? Und wie lange in der Tat kann man in diesem dann ja auch zum Teil bundestaglich formalisierten Verfahren der AfD ein Vorschlagsrecht beziehungsweise eine Wahl ihres Kandidaten verweigern? Das wird eine spannende Frage, die man nicht heute beantworten muss, glaube ich.
Okay, egal. Wir schließen dieses Thema jetzt einfach mal ab und gehen mit einem harten Schritt zum nächsten Thema über. Ich weiß, dass es Ihr Lieblingsthema ist, deshalb mache ich jetzt auch die Einleitung, damit Sie dann gleich richtig reinhauen können. Das Thema hat die Überschrift Boomer Soli. Boomer Soli ist eine Idee eines Wirtschaftsinstituts, das Problem
praktisch. Eines linken Wirtschaftsinstitutes?
Natürlich, Sie merken, es geht gleich geht es los. Ja, die Wolken sammeln sich schon am Horizont. Aber ich möchte noch kurz die Vorarbeit leisten. Also, zu viele alte Leute, wenig junge Leute, Rentensystem praktisch kurz vorm Kollaps. Irgendwie weiß man seit 20, 30, 40 Jahren, keine Regierung hat im ausreichenden Maße darauf reagiert, auf das Chaos, was kommt. Klar, warum nicht? Weil man es sich praktisch mit allen Leuten verscherzt. So, jetzt kommt es die IW und sagt, wir machen es folgendermaßen. Wir machen den Generationenvertrag nicht jetzt von jung zu alt, sondern innerhalb der alten Leute sollen die reichen alten Leute, den armen alten Leuten was abgeben und auf diese Weise lösen wir das Rentenproblem. Und jetzt kommt der Kollege Blumme.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt haben Sie mir den Ball hingelegt, aber in Wahrheit haben Sie mir natürlich 30 Bälle hingelegt, weil so viel schwachsinnige Stellen gibt es in diesem Konzept, dass man wirklich nicht weiß, wo man anfangen soll. Zum einen ist es natürlich wirklich kackdreist, Entschuldigung, den Leuten zu sagen, private Vorsorge ist wichtig, jetzt macht mal private Vorsorge und wenn ihr das dann gemacht habt, dann bedanken wir uns bei euch für diese private Vorsorge mit einer Sondersteuer. Denn nichts anderes ist dieser Boomer Soli eine Sondersteuer für 3/5 aller Rentner, ungefähr, zugunsten von 2/5 aller Rentner. Fun Fact, das DIW, also dieses linke Wirtschaftsinstitut, das sonst immer Studien macht, wie arm alle Rentner sind, hat jetzt halt die Studie rausgebracht. Total, also jetzt mal verwegener Gedanke. Wir gucken uns bei den Rentnern nicht nur an, wie viel gesetzliche Rente sie kriegen, wenig, viel, gar nichts, wie auch immer, sondern wir gucken jetzt einfach mal, wie es ihnen wirklich geht. Und dann stellen wir fest, wir haben zwar immer 30 Jahre am Stück geschrieben, alle Rentner sind arm, aber in Wahrheit sind 3/5 zumindest so reich, dass man sie nochmal besteuern kann. So.
Ja.
Es ist doch irre. Mann. Wirklich, wenn ich irgendwie,
ganz kurz, liebe Zuhörer,
etwas sucht, wenn man etwas sucht, das über den Wildwuchs des Wahnsinns Auskunft geben kann, der mitunter Teile dieser Republik wie eine, ich weiß nicht, Schlingpflanze ergreift und unter Wasser zieht, dann ist es die deutsche Rentenpolitik. Entschuldigung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Beispiel des Kollegen Blome sehen Sie, was einem passiert, wenn man sich selbst und das, womit
radikalisiert.
Man sich beschäftigt, radikalisiert und zu ernst nimmt. Und Sie sehen übrigens auch, dass
das im Unterschied
zu mir
22 Millionen Menschen beziehen eine gesetzliche Rente.
Im Unterschied zu mir, der Kollege Blome, kein Journalisten, Schauspieler und Darsteller. Ich bin ja immer der Meinung, wir spielen alle nur eine Rolle. Beim Kollegen Blome ist das anders. Der ist wirklich Politikjournalist, auch wenn Sie ihn um Mitternacht aufwecken würden. Und er kann sich wirklich darüber aufregen. Was er allerdings nicht verstanden hat, ist, dass es auch tatsächlich arme Rentner gibt und dass gar nie jemand gesagt hat, dass alle Rentner in Deutschland arm sind, sondern dass zu viele Rentner in Deutschland arm sind. Und dann kann man natürlich darüber reden, was ist eigentlich zu viel und so, und wie viele Rentner, die arm sind, wollen wir uns eigentlich leisten und wie viel nicht und so. Okay, das nennt sich Politik, egal.
Aber mir geht es doch darum, dass hier eine große Weiche gestellt wird. Es braucht eine Rentenreform, diese Bundesregierung, die sich schon an einer komischen Richterinnenwahl die Füße gebrochen hat, muss im kommenden Halbjahr eine Rentenreform auf die Beine stellen.
Das wird bestimmt total gut klappen. Ich bin jetzt schon sehr, sehr zuversichtlich.
Es gibt also eine Weiche. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Das Fass ist leer. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Sie füllen schneller neues Zeug oben in das Fass rein, damit es eben nicht leer wird beim Abfluss. Oder Sie gucken, wie viel fließt da eigentlich ab? Wie viele Löcher im Fass haben wir, wo das Zeug irgendwo hin, das Geld irgendwo hinfließt, wo es gar nicht hinfließen soll?
Das
und immer kommen wir nur, und nicht nur die Linken-Institute, das ist kein linkes Problem allein, auf den Trichter, wir kippen oben mehr rein. Egal, da ist kein Boden mehr drin, da gibt es 38.000 Löcher in diesem Fass. Macht nichts, wir kippen einfach schneller oben was rein. Und wenn es unten versickert, ist auch egal.
Es ist halt
und
so.
Und ich sage Ihnen noch eins, weil Sie sagten, die armen Rentner. Sie haben ja recht. Es gibt natürlich wirklich sehr arme Rentner. Zum Teil so arm, dass sie Bürgergeld beziehen müssen. Also Hartz IV für Rentner, Bürgergeld. Und jetzt wird die Mütterrente erhöht. Und jetzt raten Sie mal, für 5 Milliarden Euro ein Mütterrentenpunkt, also etwas mehr Mütterrente für bestimmte Gruppen von Müttern, 20 Euro pro Monat. Und jetzt raten Sie mal, wo die nicht ankommen. Bei den Frauen und Müttern, die Grundsicherung beziehen. Bei den ärmsten Frauen kommt dieses Geld nicht an. Es kommt bei der Zahnarztwitwe an,
ja,
die im Geld schwimmt, die
aber
kriegt das auch.
Warum erzählen Sie mir das jetzt?
Weil das System dysfunktional ist. Und ich bin nicht bereit, weiteres Geld in ein System noch obendrauf zu kippen, das nicht funktioniert. Ich möchte gerne, dass das System erst funktioniert, also wieder heile gemacht wird.
Dafür,
und dann können wir gucken, ob neues Geld nötig ist.
Dafür hat der Kollege Blume nicht CDU gewählt, dass man ihm, wenn er alt ist, noch plötzlich mit einer Sondersteuer irgendwie so überhilft. Verstehen Sie, das kann man, so muss man das mal sehen. Ja, ist ja gut. Ich bin kein Rentenexperte. Ich verstehe aber, dass zu wenig junge Leute, zu viele alte Leute nicht finanzieren können. Das verstehe ja sogar ich. Und ich bin
aber
auch Ihrer Meinung. Ich bin doch auch Ihrer Meinung. Verlieren Sie doch jetzt nicht mich und den Rest unseres Publikums, die jetzt noch dabei sind. Schön, dass du da bist und du da hinten in der Ecke. Mann, es ist doch nicht, ich bin doch auch der Meinung, man soll in das Fass nicht immer mehr Geld, wenn das unten raus und so und die Mütterrente und so. Ich glaube nur, das löst das Problem nicht. Ich glaube, dass Sie sich in einer pubertären, verschränkte Armehaltung dahinstellen und sagen, oh, solange ihr 5 Milliarden bei der Mütterrente verschwendet, bin ich aber nicht bereit, das riesige Rentenloch, was viele, viele zig Milliarden umfasst und kommende Generationen sozusagen betrifft, mit einer klugen Reform zu füllen. Sie wollen sich diesem Problem in Wahrheit nicht stellen. Bam.
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Umgekehrt wird ein Schnallenschuh mit Goldschnalle draus, in den Sie Ihren Seidenstrumpf befußten Schuh stecken können. Fuß stecken können. Umgekehrt. Sie verweigern eine Prüfung, eine Begutachtung, eine Durchleuchtung dieses sehr großen, sehr wichtigen Systems organisierter Solidarität und Altersversorgung. Weil ihnen das zu mühsam ist, weil das zu heikel ist, weil das zu schwierig ist und zu langweilig und bla und blü. Und sagen, macht doch nichts, okay, da sabbern 3/4 der Kohle, sabbert in die falsche Richtung raus, macht nichts, einfach mehr und dann ist das Problem gelöst.
Aber
nein, so ist es nicht. Wir werden uns dieser Prüfung zu unterziehen
dann ist doch
haben.
Gut. Dann ist doch diese Bundesregierung voll auf ihrem Kurs. Denn was macht die Bundesregierung? Sie richtet eine Rentenkommission an.
Ja, weil es
was
zu kompliziert
andere Leute,
ist.
Andere Leute halten das für Satire, weil sie sagen, Entschuldigung, nach 30 Jahren Diskussion über das Rententhema richtet ihr eine Rentenkommission an? You're fucking kidding me. Aber für den Kollegen Blume ist das genau das Richtige. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis.
Es braucht eine Rentenkommission, glaube ich wirklich, weil das natürlich ein ungeheuer leicht verhetzbares Ding ist, weil es ganz viele Menschen angeht und man sollte Gesetze, die ganz viele Menschen angeht, Grüße gehen raus ans Heizungsgesetz der Grünen, solche Gesetze sollte man sehr sorgfältig machen. Aber ich sage Ihnen noch was. Sie können niemandem mehr erklären, es ist auch ein politisches Problem, Sie können niemandem mehr erklären, schon gar nicht den jungen Leuten, Geld in ein System zu kippen, das Milliarden dafür aufwendet, Leute dazu zu locken, früher in Rente zu gehen, und parallel Milliarden Euro dafür aufwenden wird, Leute zu locken, später in Rente zu gehen.
Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das Blume-Paradox. Das ist in der politischen Quantentheorie, die in Berlin gelehrt wird, ein schwieriges Prüfungsthema.
Sie würden kein Auto kaufen, das und nach vorne und nach hinten gleichzeitig fahren
möchte.
Ich
wollte Sie und mich erlösen und Ihnen eine schöne Woche wünschen. Bis nächstes Mal. Ich freue mich drauf.
Und mich bitte auch erlösen.
Moment mal. Lorraine, bist du auch noch da? Zahlst du schon Rente?
Ich verstehe nicht, warum die jungen Leute nicht das Regierungsviertel, deine Generation, Entschuldigung, das Regierungsviertel niederbrennt. Ihr werdet ausgenommen wie die Weihnachtsgänse.
Ich verstehe es, weil die das Problem nicht verstehen.
Stiftest du mich gerade zu einer Straftat an?
Nein, aber der Kollege Augstein hat gerade gesagt, du bist blöd.
Okay, darüber reden wir jetzt gleich nochmal hier off the record, Leute. Mal gucken, ob ich nächste Woche noch da bin.
Doch,
oder
bitte,
mich
bitte,
verjagt.
Bitte.
Tschüss, nein, Lorraine. Nein, einer muss ja unsere Rente zahlen.
Tschüss,
ja,
bis
stimmt.
Nächste Woche. Ciao.
Tschüss.